Moin und hallo hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren, Achtung, Derbysieger-Podcast zum VfB Oldenburg. Heute mit einem Mann, der bereits bei seinem ersten Spiel im Maßwegstadion im Testspiel gegen den HSV gezeigt hat, dass er nicht lange, sorry für das Wortspiel, fackelt vor dem Tor. Und ein Stürmer, der uns heute erzählen soll, wie er die jahrelange Suche nach einem echten Torjäger beim VfB beenden möchte. Hallo Mats Fackler.
Moin moin.
Mats, schön, dass du da bist. Wir wollen heute natürlich mehr über dich erfahren, über deinen bisherigen Werdegang und deinen Weg, der dich letztlich hier nach Oldenburg geführt hat. Aber natürlich muss ich anfangen mit dem letzten Freitag. Linus Schäfer hat hier letzte Woche gesagt, vor dem Spiel, das schönste Auswärtsspiel der Saison. Mit so einem 1-0-Sieg jetzt am Freitagabend, kann ich mir vorstellen, war es wunderschön. Wie sind so deine ersten Gefühle, wenn du an Freitagabend zurückdenkst?
Ja, Freude. Es hat einfach unglaublich Spaß gemacht. Erstmal natürlich die Kulisse, dann auch noch zu gewinnen. So viele von unseren Fans waren auch mit. Also es war einfach super. Also richtig Spaß gemacht.
Du hast schon ein bisschen was gesehen in deiner Fußballerlaufbahn. Hast natürlich auch schon mehrfach gegen den SV Meppen gespielt. War das jetzt so als Derby verpackt mit dem VfB schon nochmal was Spezielles? Hast du so in den, vielleicht auch in den 2-3 Tagen vorher gemerkt, das ist schon ein Spiel, das ist hier in Oldenburg wichtig?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man so das von den Fans gehört hat, da hat man schon mitbekommen, das ist kein normales Spiel. Also es ist schon absolutes Derby und ich habe tatsächlich erst einmal in Meppen gespielt. Und,
Einmal erst. Okay, das gab's also wir gehen gleich auf deine Station ein, aber du warst ja, in Ottensen war Meppen noch in der dritten Liga, ne?
Mhm, ja.
Und okay, mit welchem Verein hast du dann in
mit Meppen? Meinem Jugendverein, mit SV Eichede.
Okay.
Da gab es eine 5-0-Niederlage, also keine guten Erinnerungen gehabt, aber dafür jetzt umso bessere, würde ich sagen.
Ich glaube auch, der SV Eichede wird nicht mit 1000 Gästeanhängern angereist sein, ne?
Ich glaube, da waren 10 dabei oder so.
Okay, dann war es ja natürlich auch schon ein paar Jahre her. Da sprechen wir gleich nochmal. Wie war so die Party auf dem Zaun nach dem Spiel?
Unglaublich. Also was da für eine Energie, für eine Freude geherrscht hat, das war schon echt, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also es ist immer wieder schön.
Ja, das macht den Fußball natürlich dann auch so am Ende eines Spiels aus, wenn man dann so ein umkämpftes, knappes Spiel gewinnt. Ich habe ein Bild von Rafa Brandt und Ermal Pepschi im Oldenburger Nachtleben danach gesehen. Warst du auch noch unterwegs? War die als Mannschaft unterwegs oder habt ihr was gemacht?
Ja, es waren eigentlich fast alle mit dabei.
Ah, okay.
Aber es ging gar nicht so lange, weil wir alle ziemlich im Eimer waren. Also es war schon ein sehr kräftezehrendes Spiel. Ich glaube, das hat man auch gemerkt. Deswegen, also so lange ist es nicht gegangen, aber wir haben schon noch ein bisschen zusammen gefeiert.
Ja, gerade die Busfahrt nach Hause wird doch bestimmt unterhaltsam gewesen sein, oder?
War lustig.
Du bist ja noch nicht lange hier. Hast du schon Firebeast ausgemacht in der Mannschaft?
Also Johnny und Deichi sind auf jeden Fall oben mit dabei. Also da kann man nichts sagen.
Hat dir das jemand vorher gesagt? Weil das habe ich schon mehrfach hier gehört.
Nee, tatsächlich nicht. Also die beiden sind immer leicht anzuzünden.
Die Antwort finde ich sehr schön. Mehrfach schon gehört. Ja, Mats, wir wollen später nochmal mehr im Detail über das Meppen-Spiel sprechen. Über das Sportliche natürlich auch, wie du hier in Oldenburg aufgenommen wurdest. Aber ich habe hier eine Tradition in unserem Podcast und das sind 10 Entweder-Oder-Fragen. Da muss jeder durch, der das erste Mal hier ist, 5 aus dem privaten Bereich mehr und 5 aus dem sportlichen Bereich. Wir fangen mal an. Fischbrötchen am Hafen oder Kaffee an der Schanze?
Fischbrötchen am Hafen.
Kurzer Zusatz, Mats ist gebürtiger Hamburger, kommen wir gleich nochmal darauf hinzu. Deswegen natürlich auch die zweite, die muss ich mir gönnen, St. Pauli oder HSV?
HSV.
Sehr eindeutig. Noch eine letzte Hamburg-Edition, dann höre ich auf. Kiezbummel oder Spaziergang an der Alster?
Spaziergang an der Alster.
Sehr überzeugt. Warum? Weil es einfach schön ist?
Meine Wohnung in Hamburg ist da ziemlich dicht in der Nähe. Also ich glaube 500 Meter sind das und dann bin ich an der Alster. Deswegen mache ich das ziemlich häufig, wenn ich in Hamburg bin.
So, jetzt kommt die Stürmerfrage. Miroslav Klose oder Ronaldo, der Brasilianer?
Ronaldo, der Brasilianer.
Gegen den Deutschen entschieden. Warum?
Ja.
Nein, darfst du ja. Wir sind frei.
Ja, gute Frage. Also ich muss zugeben, von Ronaldo habe ich nicht mehr viel gesehen. Also da war ich noch zu klein 2002.
Ach Gott, jetzt fühle ich mich wieder alt.
Ja, okay. Ja. Also da kann ich mich an nicht mehr viel erinnern. Oder beziehungsweise eigentlich gar nichts mehr.
Ja.
So Miro Klose, ja, doch schon deutlich mehr. Aber einfach so die Geschichten und alles so drumherum um Ronaldo, allein auch jetzt durch meine Verletzung, ich denke, da kommen wir später auch nochmal drauf.
Ja.
Aber der Ronaldo hat ja auch viel mit Verletzungen zu kämpfen und weiß nicht, also deswegen einfach so ein bisschen eher Ronaldo.
Okay, dann schiebe ich noch, dann haben wir heute 11 Entweder-Oder-Fragen, dann schiebe ich noch die moderne Version hinterher, Ronaldo oder Messi?
Messi.
Ah, okay. Interessant. Messi ja schon eher dann der andere Stürmertyp als du bist.
Komplett. Also,
aber du hast ihm einfach gerne immer zugeguckt, ja?
Ja, unglaublich gerne. Also ich weiß, früher immer, weil wenn El Clasico war, war immer Barca, immer Messi. Also da stellt sich für mich gar nicht die Frage.
Okay. Ich merke gerade, ich bin noch nicht fertig mit meiner Hamburg Special Edition. Miniaturwunderland oder Hagenbecks Tierpark?
Hagenbecks Tierpark.
Okay. Lieber ein Hattrick oder lieber ein Last-Minute-Siegtor?
Last-Minute-Siegtor.
Weil emotionaler? Weil größere Bedeutung natürlich auch für die Mannschaft?
Ja, ich glaube, Last-Minute-Siegtor, da werden nochmal ganz andere Kräfte freigesetzt. Also das schweißt nochmal mehr zusammen. Da weiß ich nicht, also man kann das nicht wirklich beschreiben, was da passiert, aber was da für Emotionen frei werden, das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Also ja. Das ist schon, bringt noch mehr Spaß als sonst.
Jetzt wird's der einfache Alltag. Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Oder gar nicht?
Boah, selten. Sehr, sehr selten. Aber wenn, ohne.
Okay. SV Eichede oder VfB Lübeck?
Das ist eine sehr schwierige Frage.
Ja, du darfst auch kurz nachdenken. Es sind zwei deiner ehemaligen Vereine, die sprechen wir gleich natürlich nochmal ein bisschen genauer drüber.
Ja, ich würde schon sagen, eher SV Eichede.
Okay. Wir gehen da gleich nochmal drauf ein, deswegen halte ich mich jetzt kurz. Tee oder Kaffee?
Tee.
Und der Klassiker, die letzte Frage. Welchen Sportler oder Sportlerin aus der Geschichte, das darf jemand sein, der früher unterwegs war oder heute noch unterwegs ist, würdest du gerne einmal persönlich treffen?
Ich würde dann auch tatsächlich Messi sagen.
Ja, okay. Also Messi doch so beeindruckend. Ja, ich meine, klar, das ist...
Ja, zwar überhaupt nicht mein Spielertyp, also vom Fußballerischen her, aber was der einfach mit dem Ball macht, und das ist einfach Wahnsinn. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend.
Okay. Ja, wenn wir über deinen bisherigen Werdegang sprechen, dann fangen wir mal am Anfang an. Du bist in Hamburg geboren und dein erster Jugendverein war das kannst du gleich auflösen, FG Stormann 2000.
Ja.
Das war direkt vor der Haustür, erzähl ein bisschen.
Den Verein gibt es tatsächlich gar nicht mehr.
Ah, okay.
Also das, wie du schon sagst, das war direkt vor meiner Haustür. Ich bin da, glaube ich, 10 Minuten mit dem Fahrrad hingefahren. Ein schöner Kunstrasen direkt vor meinem ehemaligen Gymnasium dann auch, wo ich dann später mein Abi gemacht habe. Da war Papa Trainer oder Co-Trainer und hat es am meisten Spaß gemacht und war am wenigsten Aufwand, sage ich mal so, ne?
Du hast dann, glaube ich, oder wenn ich das richtig recherchiere, da bin ich ja tatsächlich gerade bei den Neuzugängen mal angewiesen, einfach auf das, was man im Internet findet. Hast ein Jahr bei der SC Concordia Hamburg gespielt und bist dann aber sehr frühzeitig, also mit 15 Jahren, zum SV Eichede gewechselt. Wo du, wenn ich das richtig sehe und rechne, 6 Jahre gespielt hast.
Ich glaube 6 oder 7.
Müsste
richtig sein.
Ab 2011 auf jeden Fall bis 2017, wenn ich es hier richtig sehe.
Ja.
Was war das in der Jugend damals für ein Niveau? Weil ich habe jetzt nicht so genau im Blick, wo SV Eichede in der Jugend so spielt.
Also wenn man aus dem Raum so Schleswig-Holstein kommt, dann kennt man den SV Eichede eigentlich. Also die haben eine echt gute Jugendarbeit.
Ja.
Das pendelt alles zwischen Regionalliga. Ich glaube, darunter kommt dann Oberliga. Ich weiß nicht, wie das in Schleswig-Holstein dann heißt in der Jugend. Aber es ist eigentlich alles echt nicht so verkehrt. Und da kann man schon sich mit den guten anderen Mannschaften aus dem Kreis messen.
Ja, du hast ja deine letzten 4 Jugendjahre gespielt und bist dann auch direkt mit hochgegangen in den Seniorenbereich 2015 beim SV Eichede. Und wie wir gerade gehört haben, das war dann zu Beginn auch noch Regionalliga, ne?
Also es war auf jeden Fall in der A-Jugend sind wir in die Regionalliga aufgestiegen.
Ja.
Da gibt's auch noch eine ganz coole Geschichte eigentlich. Also ich habe meine ganze Jugend habe ich entweder außen oder auf 6 gespielt.
Ah, okay, interessant.
Bis zum letzten Jahr A-Jugend.
Ja.
Und dann wurde ich halt immer größer und dann kam der Trainer auf die Idee, ja, stell den doch einfach mal vorne rein. Und dann habe ich, glaube ich, in 3 Spielen habe ich, ja, ich weiß nicht mehr genau wie viele, aber habe ich ein paar Tore gemacht. Mhm. Ja, und dann war ich Stürmer. dann war ich da nicht mehr wegzudenken vorne. Und also ich spiele eigentlich erst seit der A-Jugend richtig Stürmer.
Ach, interessant. Das heißt, du hast also auch so spät noch größentechnisch jetzt einen Schuss gemacht, weil vielen geht es ja dann auch früher, aber das kam bei dir dann so in der A-Jugend, ja?
Ja, also ich bin sehr, sehr spät gewachsen. Also ich war eigentlich immer so in der C-Jugend oder sowas, war ich immer ein normal großer, also jetzt kein Riese, aber auch kein Zwerg, sage ich mal.
Ja.
Also das ging bei mir, ich glaube, innerhalb von 2 Jahren bin ich in die Luft geschossen, sage ich mal.
Mit 1,96 Meter, die du jetzt bist, bist du tatsächlich kein klassischer Außen, sagen wir es mal so.
Ja, nicht mehr, ne.
Ja, wie waren dann so die ersten Männerjahre, sag ich mal, in Eichhede? Das war, glaube ich, du bist auch noch ein bisschen gewechselt, wenn ich das richtig gelesen habe, zwischen Erster und Zweiter, Regionalliga und dann Oberliga Schleswig-Holstein, glaube ich, ne?
Genau. Also das war damals, bin ich erst für die zweite Mannschaft dann hochgekommen. Das war Landesliga, müsste das gewesen sein. Hm. Und die erste Mannschaft hat Oberliga zu dem Zeitpunkt gespielt und ich sollte einfach Spielpraxis sammeln, sollte einfach Spaß am Fußball haben und dann mal gucken, ob es für die erste reicht oder nicht. Und da habe ich keine so schlechten, ich glaube, ersten 4, 5 Spiele gemacht, auch wieder ordentlich getroffen. Ja, und dann kam der damalige Trainer Oliver Zapel, kam dann und hat mich hochgezogen und dann auch bei meiner ersten Einwechslung, ich glaube, ich wurde in der 60. so um den Dreh eingewechselt, habe dann direkt 2-mal getroffen und dann war eigentlich immer fest im Training der ersten Mannschaft und ab und zu nochmal bei der zweiten Mannschaft gespielt, weil wenn man jung ist, dann muss man einfach spielen, dann bringt's nichts, wenn man nur auf der Bank sitzt, sondern spielen und dann habe ich teilweise auch 2 Spiele am Wochenende gehabt und sowas, also war sehr viel Fußball.
Damit bist du ja, wenn man jetzt, wir haben jetzt quasi gesagt, 6, 7 Jahre SV Eichhede, nicht diesen, ich will fast sagen, inzwischen fast klassischen Weg gegangen, irgendwo in einem entweder sogar Leistungszentrum oder halt einer sehr ambitionierten Profimannschaft ausgebildet worden zu sein. Fehlt dir heute irgendwas oder ist das deiner Ansicht nach, also überflüssig ist definitiv das falsche Wort, gut ausgebildet zu sein ist definitiv nichts Falsches, aber es gibt natürlich auch immer so die anderen Werdegänge und Karrieren.
Ja, auf jeden Fall, also ich würde niemals meine Jugend oder meine Zeit beim SV Eichhede eintauschen, also ich hatte da viel zu viel Spaß, ich habe viel zu viele Freunde da kennengelernt und erinnere mich auch immer noch gern an die Zeit da zurück und ich hatte ja dann die Möglichkeit ein paar Jahre später mit 22 nochmal zu Holstein Kiel ins NLZ zu wechseln, weil ich halt auch einmal für mich selber gucken wollte, so okay, wie ist das eigentlich in so einem NLZ, was passiert da? Klar, ist es dann nicht dieser Jugendfußball, aber ich wollte es trotzdem einmal mitnehmen.
Und welche Unterschiede hast du festgestellt in Kiel?
Ja,
oder vielleicht auch keine?
Riesig waren die Unterschiede jetzt nicht. Also klar, in Kiel war das auch so, dass wir da unter Profibedingungen trainiert haben. Also heißt, wir haben auch immer morgens oder nachmittags trainiert. So in Eichhede war das natürlich komplett anders. Da hast du abends trainiert und hast tagsüber dann noch gearbeitet.
Ja.
Das war halt der größte Unterschied, auf den ich mich dann einstellen musste. Es wurde halt viel mehr Wert gelegt auf technische Sachen, also auf wie nehme ich den Ball an, wie spiele ich ihn weiter, mit welchem Fuß nehme ich den Ball an. Darauf wurde halt viel, viel mehr Wert gelegt, wo zum Beispiel bei Eichhede oder auch bei anderen Vereinen, wo ich war, wo einfach gesagt wurde, ja, spiel einfach, wie du dich wohlfühlst.
Ja, okay, interessant. Davor waren noch jeweils ein Jahr bei den Sportfreunden Lotten und bei Eintracht Norderstedt und dann eben 2019, 2020 das Jahr in Kiel. Dann nochmal zurück nach Eichhede, ein Jahr. Das war so ein bisschen back to the roots, ja?
Ja, es war nicht so eine leichte Phase für mich. Das war gerade, wo es mit Corona losging.
Ja.
Und ich habe selber für mich so gemerkt, ich habe den Spaß am Fußball verloren. So,
ah, okay.
Es war mir alles, also ich hatte nicht mehr dieses Gefühl wie früher, dass ich einfach Bock auf Training habe, dass ich Bock habe, wieder mit kicken zu gehen. So, das war einfach alles eher ein Zwang, sage ich mal. Und da habe ich gedacht, ja, was soll's? Dann gehe ich nochmal zu meinen Jungs nach Eichhede. Guck mal, spiel noch ein bisschen mit denen und dann schauen wir mal, was wird. Wir konnten dann nur 5 Spiele machen, weil dann die Saison abgebrochen wurde. Aber ja, einfach die Vorbereitung und dann halt auch diese 5 Spiele haben allein schon wieder extrem Spaß gebracht und haben mir auch so diese Freude wiedergegeben, auch wenn es in einer sehr kurzen Zeit dann im Endeffekt nur war.
Ja, ist natürlich total spannend. Hast du für dich so im Nachgang, in der Retrospektive eine Erklärung, warum du den Spaß am Fußball verloren hast? Weil, ja, ist ja eher selten für Fußballer, die quasi damit aufwachsen zu spielen, Mannschaften groß werden, dann auch einen professionellen Gang irgendwo einschlagen, dass dann irgendwo so der Spaß wegbricht. Hatte das auch was mit Corona zu tun oder war es einfach nur vielleicht auch in Kiel dann die falsche Station?
Ja, vielleicht bei, naja, Corona eigentlich nicht. Also klar war es dann blöd für uns oder für mich auch, dass es diese Saison abgebrochen wurde, so, weil du hattest extrem viel Zeit und konntest kein Fußball spielen, so, ja, oder nicht mit einer Mannschaft Fußball spielen. Das war halt, ja, sehr, sehr nervig. Ja, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Also es war einfach, ich hatte nicht mehr so diesen Spaß einfach, dass ich zum Training gehe und sage, boah, geil, ich habe heute richtig Bock auf ein Turnier oder auf eine Torschussform oder so, sondern ich bin da hingegangen und habe gedacht, ja, eigentlich, weiß ich nicht, würde ich jetzt lieber mit meinen Jungs irgendwo kicken. Also es ging gar nicht so um die Lust, kein Fußball mehr zu spielen. Da hatte ich immer Lust drauf, aber um das Umfeld, sage ich mal, so ein bisschen.
Ah ja, okay, interessant. Gut, du hast gerade gesagt, diese Lust hast du trotz nur weniger Spiele in Eichede durch das Umfeld wiedergefunden, bist dann zu Teutonia Ottensen gewechselt. Das war zumindest oberflächlich gesehen von den Toren her auf jeden Fall das beste Jahr, auch in der Regionalliga Nord. Warum lief das so gut? Also was hat in Ottensen besonders gepasst?
Da habe ich sehr, sehr viel oder ja fast eigentlich alles meinem damaligen Trainer Dietmar Hirsch zu verdanken.
Also der ist ja, mit, der ist ja hier in Oldenburg ein bekanntes Gesicht.
Ja, der ist ja gerade mit dem MSV Duisburg aufgestiegen. Ja, der hat mich einfach machen lassen. Also der hat einfach gesagt, ja, geh raus, mach dein Ding. Ich weiß, was du kannst. Du machst Tore. Und das habe ich ihm dann auch mit Toren zurückgezahlt. Also da, wie gesagt, geht ein riesen Dank und raus an ihn, weil ich konnte machen, ja gut, machen, was ich wollte, ist jetzt auch falsch, aber ich hatte halt die Freiheiten, auch mal was zu probieren und wenn es dann nicht klappt, dann reißt er mir nicht direkt den Kopf ab. Und das war sehr wertvoll für mich.
Ja, Wahnsinn, manchmal kann Fußball scheinbar auch so einfach sein, wenn man das komplette Vertrauen bekommt und sagt, hier komm, du bist mein Mann vorne und mach mal.
Ja, das stimmt.
Bist dann weitergezogen, weil natürlich 15 Tore in einer Regionalligasaison machen andere Vereine auf dich aufmerksam, zum VfB Lübeck, da, wo du dann auch, ich glaube, 3 Jahre geblieben bist.
Zwei Jahre
geblieben, ja. Oh Gott, Mathe. Ja, naja. Und auch in der dritten Liga gespielt hast. Das ist sicher bis jetzt sportlich so deine höchste Station gewesen und auch natürlich fantechnisch mindestens mal vergleichbar hier mit dem VfB. Ich habe zumindest daran gemerkt, bei der Entweder-Oder-Frage am Anfang, weil Eichede warst du ja sehr lange und du hast trotzdem sehr lange überlegt. Das heißt, der VfB Lübeck ist dir schon auch ans Herz gewachsen in der Zeit.
Absolut. Also klar war das nicht die einfachste Zeit für mich, weil ich da leider lange verletzt war und das eine komplett neue Situation für mich war. Aber einfach so die Erfolge, die wir da gefeiert haben und in was für einer Mannschaft ich da spielen durfte, von den Charakteren her, das war einfach einmalig bisher. Also da habe ich mit Jungs zusammengespielt, mit denen ich immer noch unglaublich eng befreundet bin. Also das war wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit, die ich auch sehr, ja, was heißt vermisse, aber die mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und deswegen ist mir das auch so schwer gefallen und ja, vor so vielen Fans dann in der dritten Liga zu spielen, ist auch nochmal besonders. Und auch allein deswegen erinnert man sich gern daran.
Jetzt hast du zweimal das Thema Verletzungen angesprochen. Ich weiß, dass du viel verletzt warst, allerdings bin ich nicht über alle Verletzungen im Bilde. Da klär mich einmal auf, du warst lange verletzt in der Lübecker Zeit.
Ja, das ist so ein bisschen, wenn man von außen blickt, ist es so ein bisschen, ja, der ist verletzungsanfällig, aber es stimmt eigentlich gar nicht, weil ich hatte eine große Verletzung und das Problem war, ich habe die nie richtig auskuriert, sage ich mal. Also ich hatte eine Schambeinentzündung und da gibt es jetzt zum Beispiel nicht wie beim Kreuzbandriss oder beim Außenriss oder sowas, gibt es keinen Plan, so ja, du bist nach 8 Monaten bist du oder 9 Monaten bist du wieder auf dem Platz und kannst spielen. Das ist halt alles sehr individuell. So, da musst du sehr auf deinen Körper hören, da musst du sehr, ja, geduldig sein. Und ja, das war ich halt in der Phase überhaupt nicht, weil ich überhaupt nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte. Ich wollte halt unbedingt wieder auf den Platz, weil das war halt gerade in der Phase, wo wir mit Lübeck um den Aufstieg gespielt haben. Ja, und ich wollte einfach dem Team helfen. So, ich wollte einfach meinen Teil dazu beitragen, dass wir aufsteigen in die dritte Liga. Und ja, da immer dann draußen zu sitzen und nicht helfen zu können, das ist mir extrem schwer gefallen. Und deswegen habe ich halt viel zu oft, viel zu früh wieder angefangen. Und ja, habe auch teilweise Schmerzen ignoriert, habe mit Schmerzen gespielt und habe mich fit spritzen lassen. Also habe halt Sachen gemacht, die einfach nur im Nachhinein dumm sind. Mhm. Und deswegen sieht das halt vielleicht so aus, dass ich verletzungsanfällig bin, weil ich da mal wieder 2-3 Wochen in Folge gespielt habe. Dann war ich wieder 2-3 Wochen oder länger raus. Dann nochmal das Gleiche. Und so hat sich das halt über die Lübecker Zeit so ein bisschen hingezogen. Aber das war halt meine einzig große Verletzung zum Glück bisher. Ich hatte in der Zeit einen Muskelfaserriss, aber sonst hatte ich in meiner Karriere bisher noch gar nichts.
Also interessant.
Was Muskuläres, so Bänderriss und so hatte ich zum Glück alles noch nicht. Also das ist halt, wie gesagt, man guckt und sieht halt immer diese Ausfallzeiten und denkt, okay, der ist ja gefühlt alle 2 Monate ist er verletzt, aber im Endeffekt war es halt wirklich diese eine Verletzung, die mich dann ja so lange rausgenommen hat und die mir so Probleme gemacht hat.
Ja, wie lange hat sich das dann hingezogen in der Lübecker Zeit? Also
1,5 Jahre.
Boah, ja, okay. Ja, ist heftig. Ich meine, letztes Jahr hatte, ganz sicher bin ich mir nicht, hatte Leon Deichmann, hatte glaube ich auch Schambeinprobleme. Ja, aber ich bin mir, ja, weißt du?
Ja, okay. Genau, da haben wir drüber geredet.
Ah ja, dann habt ihr ja was zum Austauschen, ja. Ja, ich stelle mir das natürlich für den Kopf wahnsinnig schwierig vor, ne? Weil es ist ja, glaube ich, so eine Verletzung, wo man wirklich reinfühlen muss in den Körper und man will, wie du gerade gesagt hast, und es geht nicht voran. Hast du irgendwelche Lehren daraus für dich persönlich gezogen?
Ja, also klar war es eine schwere Zeit für mich, aber es war auch eine sehr lehrreiche Zeit für mich. Also ja, es hört sich einfach an, aber man muss einfach auf seinen Körper hören. Und ich hätte in der Zeit, hätte ich einfach viel früher, zum Beispiel beim Aufbautraining im Athletiktraining oder so, das hätte ich viel früher die Reißleine ziehen müssen und sagen müssen, nee, ich merke wieder was, auch wenn es nur ein kleines Zwicken ist, anstatt dann durchzuziehen. Und das kleine Zwicken wird dann, ja, zum Riesenschmerz und dann liegst du am nächsten Morgen im Bett und kannst dich nicht mehr bewegen. Ja, also ich habe auf jeden Fall gelernt, in meinen Körper reinzuhören, wenn irgendwas ist, sofort was dagegen zu machen. Ich hatte auch dann das Glück, dass ich mir so ein bisschen mein medizinisches Umfeld, sag ich mal, aufgebaut habe. Also sei es Physios in Hamburg dann damals, weil ich damals in Hamburg halt noch war. Oder sonst alle möglichen Sachen, die ich da ausprobiert habe, wo ich weiß, die haben mir geholfen und die ich dann, auf die ich jetzt auch immer noch zurückgreifen kann. So, ne?
Danach folgten dann noch 2 relativ kurze Stationen beim Greifswalder FC und bei den Sportfreunden Lotte. Die vernachlässige ich jetzt einfach mal, weil wir wollen natürlich jetzt langsam dann Richtung Oldenburg kommen.
Das ist eine sehr gute Idee.
War nicht so die beste Zeit, ja?
War nicht die beste Zeit. Nee, waren einfach 2 nicht so gute Entscheidungen, die ich getroffen habe, aber auch daraus kann man wieder was lernen und es ist, wie es ist.
Ich habe es tatsächlich allerdings nicht jetzt ignoriert, weil ich wusste nicht genau, wie gut oder schlecht die Zeit ist. Gut, ich sehe natürlich die Einsätze, das waren nicht viele. Ich wollte einfach nur den Bogen jetzt nach Oldenburg standen. Du bist dann im Sommer zum VfB gekommen, erstmal quasi ja als Probespieler mit in die Vorbereitung rein. Wie ist denn so das Gefühl, auf Probe zu trainieren? Ich stelle mir das so vor, man kommt nach Oldenburg, man wohnt ja noch nicht hier, man weiß noch nicht, wird man hier genommen, beziehungsweise möchte man es auch selber, will man ja erstmal austesten und weiß auch nicht, wie lange man erstmal bleibt. Komische Zeit, ich weiß gar nicht, ob du die vorher vielleicht schon mal beim anderen Verein hattest. Erzähl mal.
Ja, es ist schon, also ich mag es eigentlich nicht. Also es ist schon komisch, weil du machst dir halt in jedem Training machst du dir den Druck so, okay, ich muss jetzt performen, weil ich habe wahrscheinlich nur eine Woche jetzt Zeit, mich zu beweisen und quasi für einen Vertrag zu spielen. Da machst du dir halt extrem Druck und ich, wenn ich jetzt zum Beispiel für mich rede, dann weiß ich so, wenn ich mir selber so viel Druck mache, dann irgendwann verklemmt man und dann geht gar nichts mehr oder was heißt gar nichts mehr, aber dann traut man sich nichts mehr und macht nur noch Dinge, die sehr, sehr sicher sind und eigentlich nicht die Sachen, die man kann. Deswegen ist so ein Probetraining ist nie einfach, finde ich, aber ich kann sagen, die Jungs aus der Mannschaft haben das super einfach für mich gemacht. So, ich kannte jetzt eigentlich nur Vieco persönlich, also Taritas, mit dem habe ich ja bei Lübeck zusammen gespielt und die anderen so wie Deichi, Johnny, Marc Schröder, so die kannte ich bisher nur vom Gegeneinanderspielen, aber es hat sich so ein bisschen so angefühlt, als würde ich die schon alle 3-4 Jahre kennen, also so, die haben mich wirklich sehr, sehr gut aufgenommen und haben das sehr, sehr einfach für mich gemacht, deswegen war das irgendwie entspannter, als ich es dachte. Also ich habe mir selber nicht so diesen Druck gemacht und habe einfach gedacht, ja komm, ich spiele jetzt einfach und entweder reicht's oder es reicht nicht. Das muss dann im Endeffekt der Verein entscheiden.
Das hört sich doch gut an. Vielleicht hast du auch den Vorteil gehabt, dass du der einzige externe Neuzugang zu diesem Zeitpunkt quasi warst, dass sich alle so ein bisschen mehr noch um dich auch gekümmert hast. Wenn man mal, also wenn ich jetzt nach Emden blicke, dann muss man 11 Leute integrieren, dann ist vielleicht alles ein bisschen nicht ganz so leicht.
Ja.
Hattest du dir selbst eine Deadline oder habt ihr euch beide, VfB und du, eine Deadline gesetzt eigentlich gehabt? So lange trainiere ich und dann entscheiden wir, kommen wir zusammen oder nicht?
Nee, eine Deadline, also eine richtige Deadline nicht. Wir haben natürlich gesagt, dass wir zeitnah eine Entscheidung dann zusammen quasi treffen wollen. Entweder passt es für einen Vertrag oder es passt nicht. Weil ich sag mal so, man will ja dann auch so viel von der Vorbereitung mitnehmen wie nur möglich, um allein die ganzen Abläufe und Automatismen und sowas reinzubekommen und halt in die Mannschaft reinzukommen, sage ich mal. Deswegen wollten wir uns da gar nicht so viel Zeit eigentlich lassen. Aber eine Deadline richtig nicht, nee.
Okay, es hat dann aber, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie lange hat es gedauert dann so? Zehn Tage, zwei Wochen und dann war es zumindest offiziell, wie schnell ihr euch vorher schon darauf verständigt habt, dass das was wird. Das bleibt wahrscheinlich unter euch. Jetzt hast du gerade schon gesagt, die Mannschaft hat dich sehr gut aufgenommen, schon als du nur Probespieler warst. Wie viel hast du denn schon so von der Stadt Oldenburg gesehen? Ich habe gerade im ganz kurzen Vorgespräch einmal gefragt, du wohnst, stand jetzt noch im Hotel, bist aber kurz vor einer Wohnungsfindung, sagen wir es mal so.
Genau. Also ich hoffe, dass ich spätestens nächste Woche in meine Wohnung rein kann. Ich finde, das gibt einem ja auch nochmal ein noch besseres Gefühl, wenn man dann seine eigenen vier Wände hat und nicht mehr im Hotel ist. Das war auch ein großer Wunsch, sage ich mal, von mir, dass ich dann endlich was Eigenes habe. Und sonst würde ich sagen, also Deichi, Johnny haben mir schon ein bisschen was gezeigt.
So. Ja, ich merke schon, da sind zwei, die haben mich aufgenommen.
Ja, die haben mich auch direkt in der Kabine neben Johnny gesetzt, also der hat direkt das Zepter übernommen, sage ich mal. Also wie gesagt, ich habe schon, also die Innenstadt, die kenne ich ganz gut, glaube ich, würde ich sagen. Und sonst war ich auch schon mit meiner Freundin hier ab und zu mal ein bisschen rumspaziert, bin ich da. Und halt, wie gesagt, wenn man zum Training fährt, da sieht man ja auch ein bisschen was.
Wird die neue Wohnung auch zentral sein? Oder ist dir das wichtig als Hamburger, dass du relativ zentrumsnah, sag ich mal, wohnst, dass du auch vom Stadtleben was mitbekommst dann in der freien Zeit?
Nicht unbedingt, nee. Also da ist es mir wichtiger, dass ich eine schöne Wohnung habe, wo ich mich wohlfühle. Da ist mir die Lage dann eher zweitrangig. Also da ist mir nicht so wichtig, ob ich jetzt mitten in der Innenstadt wohne. Am besten irgendwo da über der Eule. das ist nicht so wichtig für mich.
Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit. Mats, dann kommen wir zurück zum Fußball. Sprechen natürlich gleich ein bisschen über deine ersten Wochen, aber ich will im ersten Block jetzt ganz konkret über das Freitagabendspiel in Meppen nochmal sprechen. Denn das hat natürlich sehr viele Oldenburger und damit auch sehr viele Hörer dieses Podcasts glücklich gemacht. Ich mache mal so ein Schnellfazit, bevor du was dazu sagst. Sehr gute erste Halbzeit vom VfB. Ihr hättet durchaus in Führung gehen können, wenn nicht sogar müssen. Geht dann kurz nach der Pause durch Raphael Brandt in Führung und musste dann richtig arbeiten und kämpfen, um den Sieg mit nach Hause zu nehmen. Wie war so dein Gefühl in der ersten Halbzeit? Weil man fährt ja nun nicht unbedingt als Favorit nach Meppen, auch wenn ihr die zwei Spiele vorher gewonnen habt. Meppen hat einen starken Kader. Man weiß, glaube ich, auch so, was in dem Stadion auf einen zukommt. Aber ihr wart echt von Beginn an sehr gut drin.
Ja, absolut. Sehe ich genauso. Also wir haben uns viel vorgenommen für die erste Halbzeit vor allen Dingen. Ich finde, wir haben das in der ersten Halbzeit echt sehr gut gemacht. Hatten auch die Chancen, um 1-0 in Führung zu gehen. Ich glaube, einmal rettet, ich weiß nicht genau wer, aber einer von Meppen auf der Linie.
Ja, so. bei dem Kopfball von Goofy. Genau. Goofy, wie ihr sagt, ne?
Goofy, genau, ja. Also ich finde auch, wir haben eine echt gute erste Halbzeit gespielt. Ja. Und in der zweiten Halbzeit, wie du schon sagst, machen wir schnell das Tor. Haben dann auch noch ein, zwei Szenen, wo wir echt gut hinten rausspielen. Und dann lassen wir uns so ein bisschen, finde ich, von der Hektik vom Stadion und auch von Meppen, lassen wir uns so ein bisschen anstecken und wurden ein bisschen unsauber. Haben nicht mehr so gut rausgespielt wie vorher. Aber dann ging es halt darum, ja, alles zu tun, dass wir kein Gegentor bekommen. So.
Ja. Macht nichts, das passiert mir dauernd so.
Und ja, im Endeffekt können wir hinten raus noch ein, zwei Tore mehr machen, aber ja, gewonnen ist gewonnen und so war es ein sehr, sehr schöner Derby-Sieg.
Genau, noch einmal zurück zur ersten Halbzeit. Ja, genau, Rafa Brandt, Freistoß weiß ich, den Kopfball von Arno Bodem. Du warst auch einmal relativ frei durch, Gegenspieler allerdings in den Hacken, muss so ungefähr nach 30 Minuten gewesen sein, Pass in die Tiefe. Und kommst dann aus vollem Lauf mit rechts zum Abschluss. Woran hat es gelegen, dass du den Ball nicht so ganz getroffen hast, wie du wolltest? Weil das war, wenn ich jetzt deine Tore vom HSV nehme, dein Tor vom HSV nehme und das Tor gegen Lübeck, es war so nicht vergleichbar, aber so ein bisschen ähnlich. So aus vollem Lauf mit rechts zum Abschluss. Hast du schon gezeigt, kannst du?
Ja, ich habe irgendwie der letzte Schritt, den ich mache, der war ganz komisch. Also mein Standbein, mein linkes Bein war bisschen zu weit weg vom Ball und dann komme ich in so eine Fallbewegung, sage ich mal, und dann rutscht er mir einfach drüber, sodass ich den gar nicht richtig mit der Innenseite treffe. Also ich wollte ihn eigentlich mit der rechten Innenseite rechts reinschieben.
Wäre gut gewesen.
Wäre gut gewesen, ja. Ist leider nicht passiert, aber ja.
Da kann man ja im Nachhinein drüber schmunzeln, wenn man gewonnen hat. Ja, das 1-0 wollen wir einmal ein bisschen schildern, weil du warst zumindest nicht ganz unwesentlich auch mitbeteiligt. Der VfB hat sich über links durchkombiniert. Ich glaube, zuerst hatte Orel den Ball, Orel auf Taritas, nochmal ein Doppelpass, Orel zur Grundlinie. Will den Ball auf dich querlegen. Du bist eigentlich auf den ersten Pfosten gegangen, der wird abgewehrt. Du gehst mit dem schaltest nicht ab, um das Positive herauszuheben, gehst mit dem Körper zwischen Gegenspieler und Ball, legst ihn auf Nico Mai zurück, der direkt in die Mitte, Raphael Brandt schießt zum 1-0 ein. Erste Ekstase vorm Gästeblock. Irgendwie, da warst du noch nicht dabei, der VfB kann das gerade vorm Gästeblock, Auswärtstore zu schießen. Ist das für dich so ein natürlicher Reflex, quasi dann nicht abzuschalten? Weil ich meine, im Grundsatz wolltest du natürlich auf den ersten Pfosten gehen und den Ball am besten selbst reinmachen. Ich glaube, das Positive war, du konntest eigentlich von der Bewegung her einfach durchlaufen, ne?
Ja, ich konnte einfach durchlaufen. So klar habe ich einmal kurz abgestoppt, weil ich halt mich bereit machen wollte, um den Ball reinzuschießen. Aber dann, ja, war es einfach, ich musste ja gefühlt nur gerade auslaufen und dann habe ich gesehen, dass die Meppener Spieler sich da nicht so einig waren und da geht man halt nach, entweder holt man eine Ecke raus oder wird dann gefoult, weil die einen nicht sehen, oder holt den Ball und kann dadurch was kreieren, so, ne? Also das ist so mein erster Gedanke eigentlich immer, also ja. Ich finde im 16er, wenn der Ball da irgendwie frei ist, sollte man den nie aufgeben, also da kann man, egal, ob der jetzt an der Grundlinie ist, am 16er Eck, so, da ist es eigentlich immer gefährlich und deswegen gehe ich da eigentlich immer hinterher, sage ich.
Gerade im 16er wird bei dir als Mittelstürmer ja viel auch einfach intuitiv, ne, passieren. Ne? Ja. Das sind alles irgendwo Automatismen, die drin sind. Ja, danach wurde es dann wirklich Abwehrschlacht ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es flogen schon viele lange Bälle vorne rein, viele Flanken, viele Ecken auch, die immer gefährlich wurden, wo du gerade gesagt hast, Johnny sitzt neben dir der Kabine. Ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, muss man sagen. Kurz vor der Halbzeit, in der ersten Halbzeit, in der Meppen eigentlich nicht so stark war, eine Riesendoppelchance mit zwei Paraden entschärft. Und dann auch in der zweiten Halbzeit einmal ein Sprekelmeier-Kopfball nach einer Ecke, sehr, sehr gut gehalten. Ansonsten eigentlich auch einfach mal da gewesen. Hat er sich ein bisschen gefeiert neben dir in der Kabine oder hast einen Spruch bekommen oder ist er dann zurückhaltend?
Ja, zurückhaltend ist er, glaube ich, eher selten.
Interessant.
da hat er gar nichts mehr groß zu gesagt. Ich glaube, wir haben uns alle einfach nur gefreut, dass wir gewonnen haben. Da wurde jetzt gar nicht so speziell nochmal was gesagt, wer sich da jetzt speziell so gefeiert hat, sondern wir haben uns einfach gefreut, dass wir da das 1-0 dass wir da 1-0 gewonnen haben und da war die Freude größer als irgendeine Einzelleistung, sage ich mal.
Du hast glaube ich gerade am Anfang schon mal angesprochen, dass es sehr kräftezehrend war. War das das anstrengendste Spiel bis jetzt in dieser kurzen Saison oder bildet man sich das ein von außen? Weil ich habe sehr viel gehört, so man muss schon an die Grenze, ans Limit gehen, um hier dann in Meppen zu gewinnen. Andererseits muss man das ja eigentlich am besten in jedem Spiel.
Hast du vollkommen recht. Das muss man in jedem Spiel, ist egal, gegen wen es geht. Schwierig zu sagen. Also ich finde, es kommt auch immer auf den Gegner drauf an, wie anstrengend ein Spiel wird. Also wenn du natürlich mehr den Ball hast, dann ist es, kannst du den Ball laufen lassen für dich, sage ich mal. Und kommt natürlich auch ein bisschen auf die Temperatur und alles drauf an. Ne? Das kommt auch immer noch dazu. Also es war schon echt sehr anstrengend, fand ich. Mhm. Aber wie du schon sagst, so ich glaube, dass es ist keiner in der Mannschaft, der nicht bereit ist, so für das Ziel der Mannschaft über sich oder über seine Grenze hinauszugehen. Und das, finde ich, zeichnet uns aus.
Klassischerweise spiele ich auch einmal ein, was der Trainer nach dem Spiel gesagt hat. Wir hören einmal Dario Fossi.
Moin in die Runde. Wir haben ein intensives Fußballspiel gesehen, in der wir eigentlich von der ersten Minute hier da waren und gezeigt haben, dass wir hier gewinnen wollen. Wir waren spielerisch wirklich sehr stabil, haben uns wussten, dass wir angelaufen werden. Wir hatten ein paar Hausaufgaben gemacht. Bin ich ehrlich, habe ich im Training nicht so 100% gesehen, wie wir uns gelöst haben, wie wir uns Torchancen herausgespielt haben, war schon wirklich stark. Ich glaube, wir hatten Meppen in der Phase total kontrolliert. 40 Minuten, die letzten 5 Minuten, muss man dann sagen, hatten Meppen dann 2 gute Torchancen gehabt, aber wir müssen wir das 1-0 machen. Zur Halbzeit haben wir einfach gesagt, wir sehen, dass ihr heute gewinnen wollt. Ihr seid sehr, sehr stabil. Ihr könnt euch heute nur selbst schlagen. Lasst uns noch eine Schippe drauflegen. Das haben wir dann gemacht. Mit dem 1-0 waren wir dann komplett drin. Und die letzten 15, 20 Minuten, muss ich dann sagen, war es mir zu defensiv, sodass dann Meppen natürlich dann alles versucht und macht und tut. Wir haben dann aber auch ein Tor gehabt, der heute nicht nur spielerisch toll war, sondern auch den einen oder anderen guten Ball von Meppen dann gehalten hat. Wir müssen ein bisschen stabiler bleiben bei den Kontern, bei den Dingen, die wir dann noch in der zweiten Halbzeit haben. Aber insgesamt, finde ich, spielen wir heute einen sehr, sehr guten Ball. Wir waren kämpferisch sehr stabil und gewinnen hier in meinen Augen total verdient.
Ja, du hast gerade ein wenig gelächelt bei dem Halbsatz und ich musste in der PK auch lächeln. Das habe ich im Training nicht unbedingt gesehen. Was war da denn los?
Ja, wir hatten so ein paar, oder der Trainer hatte so ein paar Ideen, wie wir anlaufen wollen und Meppen unter Druck setzen wollen. Das hat im Training jetzt nicht so super geklappt. Und da waren wir uns uneinig oder haben drüber diskutiert, ob wir es jetzt so machen wollen oder ob wir es doch anders machen wollen. Haben uns dann im Endeffekt entschieden, es anders zu machen. Weil wir als Mannschaft damit einfach ein besseres Gefühl hatten und der Trainer hat das dann auch so gesehen. Deswegen habe ich da geschmunzelt, weil ich habe mir schon gedacht, dass das kommen wird, weil das
interessant.
Im Abschlusstraining war das Anlaufen echt, nicht so
verpatzte gut. Generalprobe vor einem Spiel, so kann man es ja verkaufen.
Ja,
ne? Aber interessant, dass ihr dann auch als Mannschaft dann da ins Gespräch geht und sagt, da fühlen wir uns vielleicht dann noch nicht so wohl, aber so würde ich jetzt Dario auch einschätzen, dass man da schon im engen Austausch ist, was das Beste ist. Ne?
Ja, absolut.
Zwischenfrage, wenn wir schon gerade über den Trainer sprechen, erste Wochen, was ist so dein Eindruck? Für dich ist Dario ja neu, für uns Oldenburger schon ein altbekanntes Gesicht.
Ich habe bisher auch ja nur gegen ihn gespielt, auch ja schon ein paar Mal. Nee, also ich finde...
Kann auch unangenehm sein, der arbeitet an der Seitenlinie.
Unglaublich sogar. Ja, also der arbeitet wirklich an der Seitenlinie. Also der ist so ein kleiner, manchmal so ein kleiner Vulkan, sage ich mal.
Ja.
Also ich finde es super angenehm, unter ihm zu spielen, sage ich mal. Ich finde, er ergänzt sich sehr, sehr gut mit dem Co-Trainer, mit Marius Ebbers. Ich finde, die beiden machen es wirklich sehr, sehr gut. Also ich fühle mich bei den beiden sehr wohl. Sie geben uns immer eine Idee mit, wie wir spielen wollen, mit Ball, ohne Ball. Und auch wenn es jetzt wie letzte Woche ist, dass das irgendwie nicht so klappt, das Anlaufen, was die beiden sich ausgedacht haben, oder wir uns da als Mannschaft nicht so wohl mitfühlen, dann sind sie auch immer bereit, mit uns quasi drüber zu reden und da das Beste zu finden, wo wir halt alle das Gefühl haben, damit haben wir Erfolg. Und das hat man ja jetzt im Meppen gesehen. Ich glaube, unser Anlaufen war nicht verkehrt.
Hat man gesehen, ja. Ja, spannend. Spannend war auch, normalerweise spiele ich diese Aussage eigentlich in der Regel nicht ein, aber ich würde mal auch den Meppen-Trainer zu Wort kommen lassen. Wir erinnern uns, Dario hat über die gute erste Halbzeit gesprochen, hat darüber gesprochen, dass sie danach gut gekämpft hat. Natürlich dann irgendwo die letzten 20 Minuten hinten drin stand und sein Ausgang seines Zitats war, dass der Sieg dann dadurch verdient war. Jetzt hören wir mal, was der gegnerische Trainer gesagt hat, Lukas Beniermann.
Wir kamen schleppend rein, Anfangsphase schimmelte zu, geht dann in den VfB Oldenburg, haben dann im Laufe der ersten Halbzeit besser in die Partie gefunden, haben am Ende der ersten Halbzeit die Doppelchance von Michael Toglu, Simon Engelmann, da müssen wir treffen. Also vorher haben wir keins gefressen, entsprechend müssen wir in Führung gehen in dem Moment, das tun wir nicht. Tom Dickers noch einen knappen Abschluss, auch in der ersten Halbzeit. Haben ein bisschen gebraucht, haben dann aber auch gemerkt, dass die Zuschauer sind da, die Zuschauer sind positiv, falsch schon von vorne, atemberaubende Kulisse und von Beginn an bis zum Ende und auch nach dem Schluss sehr, sehr positiv, das hilft. Kommen aus der Pause raus, ich finde, da waren wir direkt drin. So. Das Gegentor trifft uns eiskalt in einer Situation, wo wir auf der rechten Seite nicht gut verteidigen, haben wir jetzt keine Zuordnung für Lubongo. Dann geht schnell, dann in der Box auch keine Zuordnung und der Jacken direkt in das Dach, da passt dann auch nicht viel zwischen. Und ansonsten glaube ich, wir wurden nachher mutiger, da haben wir einen Konter zugelassen. Aber ich habe in der zweiten Halbzeit eine Mannschaft gesehen, die dieses Fußballspiel drehen muss. Wir müssen die Bälle ins Tor schießen. Allein nach Standards haben wir, glaube ich, drei Hofkaräter. Tommy Dorröse hat uns wahnsinnig nicht gut getan auf rechts, hat Momente, er muss am Ende am Torwart vorbeigehen, dann schiebt er ins leere Tor oder kriegt einen Elfmeter, er entscheidet sich für den Lupfer. Hat einen Querpass auf Engel, wo Zentimeter fehlen. Ich sage, mir passt die zweite Halbzeit komplett in den Kram, außer das Ergebnis. Also wir haben gedrückt, wir haben gemacht und sehe das so, dass wir hier was selber ausholen müssen. Das hätten wir uns verdient gehabt. Haben wir nicht.
Da steigen wir mal aus an der Stelle. Drehen muss, hat er gesagt. Wo liegt denn jetzt die Wahrheit?
Ja, also sie haben uns halt im Endeffekt so ein bisschen mit ihrer Hektik angesteckt. Haben dann natürlich das Stadion auf ihrer Seite, was bei uns dann halt so ein bisschen die Genauigkeit und die Sauberheit in den letzten Pässen und im Rausspielen und sowas hat uns das gekostet. Ich glaube, wenn wir das sauber weiter zu Ende spielen, dann wird das Spiel schon früher entschieden sein, weil ich finde, wir haben das, wie gesagt, erste Halbzeit echt teilweise sehr, sehr gut rausgespielt, auch noch zweite Halbzeit am Anfang. Aber ich finde nicht, dass sie es drehen müssen. Also Wir hatten im Endeffekt, hatten wir auch noch, ich glaube, Drilon einmal, Jule einmal.
Genau, das waren zwei Chancen in der Nachspielzeit, ja.
Wo wir auch noch mal ein Tor hätten machen können. Und wie gesagt, wenn wir unsere Konter dann besser zu Ende spielen, dann ist das Spiel vielleicht nicht, auch nicht erst in der 90. oder sowas entschieden, schon, sondern in der 85. oder 80.
Also drehen muss, ist, glaube ich, auch tatsächlich übertrieben, weil drehen muss impliziert ja, dass sie eigentlich gewinnen müssen, das Spiel, sondern nicht nur sich noch den Punkt erarbeitet hätten. Ja, Mats, wir wollen einmal, oder ich möchte einmal auch so ein bisschen noch den kleinen Schritt zurückgehen zu deinen ersten Spielen. Du bist mit einem schönen Tor im Marschwegstadion quasi hier in Oldenburg angekommen. Auch wenn das nur ein Testspiel war, aber dieses Testspiel gegen HSV war natürlich mit den 10.000 Zuschauern das Highlight hier in der Vorbereitung. Gerade hast du bei St. Pauli HSV auch sehr eindeutig mit HSV geantwortet. Da höre ich raus, das wird sicherlich jetzt auch ein Moment gewesen sein, der dir ein bisschen im Hinterkopf bleibt, ja?
Auf jeden Fall. Also es war nicht nur für mich ein spezielles Tor. Also erstmal hat mein Papa sich auch riesig gefreut, weil der ist ein Pauli-Fan.
Sehr gut.
Ein guter Freund von mir, der hatte zuletzt eine schwierige Zeit beim HSV und ist dann da weggegangen. Und mein bester Freund, würde ich eher sagen. Und ich habe ihm vor dem Spiel versprochen, wenn man es überspitzt sagen will, ich räch dich heute.
Beim HSV 1 oder HSV 2?
HSV 1.
Und wird jetzt verraten, wer das ist? Oder?
Ja, Moritz Heyer, bei Fortuna Düsseldorf spielt. Ja. Wie gesagt, da wurde er da in die U23 degradiert, sage ich mal. Und ist halt vieles nicht so gelaufen, wie es hätte laufen sollen, sage ich mal. Und deswegen habe ich ihm vor dem Spiel schon gesagt, guck genau hin, ich mache heute einen für dich. Und hat ja dann zum Glück nicht lange gedauert.
Hattest du bei Abpfiff eine Nachricht auf dem Handy, oder wie muss
nicht
ich mir
nur
das
eine.
Vorstellen?
Nicht
also
nur
ja,
eine.
Na klar, nur nicht nur eine, aber auch von Moritz, Moritz Heyer.
Ja, auch von dem nicht nur eine. Also, der war on fire.
Das hilft natürlich, weil da bist du jetzt noch nicht tief im Thema. Ich weiß auch nicht, ob es dir bewusst ist. Der VfB sucht seit dem ein oder anderen Jahr nach einem Mittelstürmer, der zuverlässig trifft. Ist dir das bewusst?
Inzwischen ja. Also ich sag ganz ehrlich, als ich zum Probetraining gekommen bin, war es mir nicht bewusst.
Ja.
Aber dann immer weiter oder immer mit fortschreitender Zeit wurde es mir immer bewusster. Vor allen Dingen dann auch nach dem HSV-Spiel habe ich sehr viele Nachrichten bekommen. So, endlich haben wir einen Mittelstürmer, endlich haben wir einen Stürmer.
Das ist witzig, die Nachrichten habe ich auch bekommen.
Ich auch. Also da ist es mir dann irgendwann bewusst geworden und das nimmt man dann auch wahr.
Ja. Dann ging's, also die anderen Testspiele lasse ich jetzt außen vor, weil das war tatsächlich ja das Highlight hier aus Oldenburger Sicht. Dann ging's schlecht los mit dem Heimspiel gegen Jeddelo. Im Nachhinein muss man sagen, Jeddelo stand jetzt 4 Spiele, 4 Siege. Vielleicht war der Gegner auch einfach nicht so schwach, vielleicht wie die letzten 2 Jahre, wo es jedes Mal bis zum letzten Spieltag Abstiegskampf war, man hätte denken können. Ja, wie war so dein Gefühl danach? Ich glaube, in dem Spiel warst du jetzt nicht so sehr eingebunden. Ja, klar, man ist natürlich unzufrieden.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns vor dem Spiel sehr, sehr viel vorgenommen. Wir wollten natürlich den Fans einen sehr, sehr guten Saisonstart bieten. Wollten uns als Team natürlich auch direkt das Selbstvertrauen holen, um gut in die Saison zu starten. Und da ist man natürlich dann nach dem Spiel enttäuscht und auch so ein bisschen sauer, sage ich mal, auf sich selber. Weil man halt schon gezeigt hat, dass man es anders kann, sage ich mal. Und deswegen war es halt schon echt enttäuschend, ja.
Aber diesen Fehlstart habt ihr offensichtlich sehr gut verdaut, weil seitdem 3 Spiele, 3 Siege in Norderstedt. Alter Heimat. Heimat ist übertrieben, aber Norderstedt natürlich alleine durch deine Herkunft irgendwo alter Heimat. Tor gemacht, Tor vorgelegt und ein weiteres Problem des VfB gelöst. Ist dir das bewusst?
Das ist mir tatsächlich bewusst, ja.
Wurde dir das auch erzählt? Also du hast ein Elfmeter-Tor geschossen. Was wurde dir dazu erzählt?
Ich glaube, es waren die letzten beiden Jahre im Landespokal, dass es da so ein kleines Debakel im Elfmeterschießen gab.
Ein kleines, das hast du sehr nett formuliert. Wir haben hier in der letzten Saison festgestellt, dass der VfB 9 der letzten 10 Elfmeter verschossen hat. Beide Landespokalspiele 0 Tore im Elfmeterschießen.
Das ist nicht so gut.
Das ist nicht so gut. Das ist richtig. Da kannst du ja nochmal in der Mannschaft rumfragen, wer da so alles beteiligt war. Damit ging es dann bergauf. Dann der 4-0-Sieg gegen den VfB Lübeck, bei dem du auch getroffen hast. Und jetzt das Spiel in Meppen. Was erwartest du eigentlich von dir selbst im Spiel außer Tore schießen? Also es gibt ja verschiedene Mittelstürmertypen. Du bist nun mal jetzt der Große, 1,96 Meter. Wie sehr willst du im Spiel mit eingebunden sein? Wie wichtig ist dir das? Oder bist du dann doch eher der, der sagt, ja, ich ziehe mich in Richtung Strafraum zurück und schauen wir mal, was dann passiert?
Ja, also da gibt es ja erstmal natürlich auch Vorgaben vom Trainerteam.
Ja,
also,
vor allem, da frage ich gleich nach.
Also wenn du so einen Co-Trainer wie Marius Evers hast, der früher natürlich auch selber die Position bekleidet hat und auch nicht unerfolgreich.
Das ist richtig, ja.
Da hast du natürlich schon einen dabei, der dir genau sagen kann, was man noch verbessern kann, was wo ich hinlaufen soll und all sowas. Da hat er schon echt sehr, sehr gute Tipps. Nee, aber ich bin schon gern am Spiel beteiligt. Bei uns im Spiel ist es jetzt ja gerade, ohne dass ich jetzt zu viel ausplaudere, aber es ist ja schon so, dass wir gerne auch mal in die Tiefe spielen und dann klatschen lassen. Ja, aber sonst bin ich natürlich, fühle ich mich im Strafraum am wohlsten, würde ich sagen. Ne?
Tatsächlich hast du der Mannschaft allerdings auch relativ viel, weil das Spiel jetzt in Meppen gerade so vor meinen Augen ist, tatsächlich auch bei Standardsituationen defensiv helfen können. Also da hilft natürlich die Größe mit dem Kopfball auch immer mal wieder, ne?
Ja, also das merke ich ja auch selber, wenn ich quasi oder wenn wir eine offensive Ecke haben, da ist es eigentlich immer nicht so cool, wenn du einen großen Spieler hast, der dann auf einen schon alle Bälle wegpflückt. Das ist dann natürlich, wenn ich das dann bei uns im Strafraum machen kann, ist das dann natürlich für uns sehr gut.
Was kannst du denn noch verbessern? Was sagt Marius Evers? Du musst jetzt nicht ins letzte Detail gehen, aber vielleicht so ein bisschen.
Vieles, vieles.
Also, ja, das ist normal. Trainer haben ganz viele Ideen.
Nein, also ich glaube, für mich zählt es jetzt einfach wieder oder noch besser in diesen Rhythmus zu kommen, weil ich ja jetzt auch durch meine letzte Saison, die jetzt nicht so verlief, wie ich mir das vorgestellt habe, wenig gespielt habe, wieder in diesen Rhythmus zu kommen, Woche für Woche 90 oder 80 oder 85 Minuten zu spielen. Das ist, denke ich mal, für mich jetzt extrem wichtig und da merke ich auch, wie es immer besser, immer besser, immer besser wird. Ja, und das Fußballerische, das soll der Ebbers sagen. Der Cheftrainer natürlich auch.
Das, ja, sehr gut. Das Schambein spielt gar keine Rolle mehr. Also ist quasi erledigt. Ja. Stand jetzt.
Stand
toi,
jetzt.
Toi, 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 toi.
Stand jetzt, ja. Also da bin ich sehr, sehr froh. Und selbst wenn jetzt noch mal was kommen sollte, ich weiß sofort, wie ich reagieren muss. Ich habe da einen, ja, ich weiß gar nicht, wie genau ich ihn bezeichnen soll. Also er ist so eine Mischung aus Chiropraktiker und allem drum und dran. Also Physiotherapeut, Chiropraktiker, einmal alles. Und der hat mir halt unglaublich weitergeholfen. Da saß ich dann auch neben Matthias Sammer im Wartezimmer.
Also
da gehen auch schon so ein paar Fußballer hin. Der hat sich da so ein bisschen spezialisiert drauf, würde ich sagen. Und der hat mich gerettet, würde ich mal sagen.
Ich dachte, der Sammer hat maximal eine Entzündung an den Stimmbändern. Der ist aber nur am Meckern.
Vielleicht noch so ein paar Altlasten von früher.
Bevor wir gleich zum Ende kommen, Mats, mache ich noch mal kurz ein bisschen Werbung in eigener Sache mit einem Podcast-Tipp für euch. In Solange ich darf erzählt Journalist Julian Reusch die bewegende Geschichte eines Jugendlichen mit Duchenne-Muskeldystrophie. Nah, ehrlich und mutig. Freitag gibt's die nächste Folge. Jetzt seid ihr mit 3 Siegen aus den letzten 4 Spielen trotz des Jedlo-Fehlstarts sehr gut in der Saison. Kann das denn aus deiner Sicht hingehen?
Das haben wir selber in der Hand, würde ich sagen. Also ich finde, wir haben so eine Qualität im Kader, dass alles möglich ist. Also wir müssen halt unsere Leistung auf den Platz bringen und die Spiele gewinnen und dann gucken wir, wo wir nächsten Sommer stehen. Ne? Aber wie gesagt, ich glaube, wir haben das alles selber in der Hand. Es kommt auf uns selber an. Wie wir jetzt auch im Meppen gesehen haben, hängt das alles nur von uns selber ab.
Hast du dir persönliche Ziele gesetzt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, du bleibst fit? Irgendein Wehwehchen hat man immer mal in der Saison, aber du kannst, sag ich mal, 28, 30 Spiele machen. Setzt du dir da irgendwie eine Marke oder ist dir das, lässt es auf dich zukommen?
Ja, eine Marke schon. Also
ja,
Ziel ist es, oder was heißt Ziel ist es, aber schon besser als die Teutonia-Saison damals.
Ah, okay. Das waren 15.
Es waren sogar noch ein paar mehr wegen Pokal, aber...
Okay, 15 in der Liga, ja.
In der Liga, genau, ja, ja. Also das wäre schon, oder das ist so ein Ziel, ja.
Ja, cool. Da würdest du viele VfB-Fans sehr glücklich mitmachen. Wo du gerade Pokal sagst, das musst du dann auch noch hier in Oldenburg lernen. Auch da ist die Sehnsucht sehr groß, sich mal wieder für den DFB-Pokal zu qualifizieren.
Ja, das habe ich schon gehört. Das ist ja auch deutlich schwerer als zum Beispiel in Hamburg oder in Schleswig-Holstein. Also ich glaube, in Schleswig-Holstein sind jetzt schon die Finalpartien gefühlt ausgespielt. Und ja, da hast du weniger Regionalliga und Dritte Liga und hier hast du ja gefühlt einmal alles dabei.
Ja, auf jeden Fall. Ihr startet da ja auch gleich mit einem weiteren Derby gegen den SV Meppen. Also da, ja. Seitdem der Landespokal in oberen Wettbewerb und unteren Wettbewerb in Niedersachsen aufgegliedert ist, ist es natürlich deutlich schwerer für Regionalligisten, weil du spielst halt gegen Drittligisten oder halt Ligarivalen. Ja. Da musst du dich schon durchbeißen. Dafür sind es meist nur 3 Spiele, wenn man die richtige Auslosung. Diesmal wären es ja auch nur 3 Spiele. Ja, da hat der VfB regelmäßig seine Probleme gehabt. Das letzte DFB-Pokalspiel war gegen den HSV.
Oh,
2011.
Ja, nicht schlecht.
Lange her, knapp mit 2-1 verloren. Habe ich im Rahmen des Testspiels in der Vorbereitung, haben wir da nochmal auch einen Rückblick gewagt. Da war der VfB als damaliger Fünftligist sehr nah dran an einer Sensation. Ich glaube, stand bis zur 72. Minute 1-1 und Mladen Petric hat dann für den HSV 2-2-1 gemacht. Apropos HSV, da geht's ja Sonntag auch hin. Allerdings gegen die zweite. Kennst du da welche? Da ist natürlich auch ein regelmäßiger Umbruch, gerade viele junge, neue Spieler.
Ich kenne den Trainer.
Ah, okay.
Das ist ja Lukas Pfeiffer.
Ja.
Ich kenne seinen neuen Nachnamen leider noch nicht. Da hat er geheiratet und den Namen seiner Frau angenommen. Aber nee, unter ihm habe ich ja 1,5 Jahre in Lübeck gespielt. Deswegen den einen oder anderen Trick von ihm kenne ich bestimmt noch.
Okay.
Also, ja.
Das heißt, gehst du dann nochmal auch so auf den Trainer zu? Ich meine, natürlich, der wird sich auch ideal vorbereiten, aber ist das dann vielleicht auch mal so, ey, Dario, vielleicht weiß ich da was so der andere auch vorhat regelmäßig?
Ja, wir machen ja sowieso eine Videoanalyse. Und wenn ich da was sehe, was mir vielleicht bekannt vorkommt, was er bei uns damals in Lübeck schon probiert hat, so, dann will ich auf jeden Fall sagen, was da der Plan ist, damit wir auch Bescheid wissen, damit wir da nicht von irgendwelchen Tricks überrumpelt werden.
Wenn man sich die 3 Ergebnisse vom HSV 2 bis jetzt anguckt, 0-0 gegen Drittliga-Absteiger Hannover 2, das ist ja völlig in Ordnung. 1-2 gegen Jedlo, aber wir haben in der noch jungen Saison gelernt, gegen Jedlo kann man verlieren. Alle bis jetzt haben gegen Jedlo verloren, aktueller Spitzenreiter. Und dann jetzt zuletzt halt 2-0 bei der SV Drochters in Assel gewonnen. Ja, das sind schon vernünftige Ergebnisse. Kannst du die Mannschaft ein bisschen einschätzen oder fällt dir das noch schwer? Weil die Videovorbereitung, die Videoanalyse, die kommt ja erst im Laufe dieser Woche.
Ja, das stimmt. Ich finde generell eine U23 oder U21 einzuschätzen ist immer sehr, sehr schwer, vor allen Dingen so am Anfang der Saison. Weil die haben ja immer so einen Durchlauf an Spielern, das ist immer sehr, sehr schwer, finde ich. Jetzt das 2-0 gegen Drochtersen ist natürlich ein absolutes Ausrufezeichen, weil meiner Meinung nach gehört Drochtersen mit zu den Anwärtern auf den Aufstieg diese Saison. Deswegen, also das ist schon ja nicht verkehrt, sage ich mal. Und da bin ich echt gespannt, wie die Jungs spielen.
Wird ja auch wieder auf Kunstrasen stattfinden, ne? Von daher auch das immer, auch wenn ihr hier an der Maastrichter Straße ein Trainingsgelände habt, wo man sich vorbereiten kann, immer noch eine gewisse knifflige Aufgabe. Ja, ich will ja auch nicht zu viel unken jetzt, aber wenn man gegen den HSV gewinnen könnte, danach kommen 2 Spiele gegen Aufsteiger, da könnte man sich richtig oben festsetzen.
Das sollte auf jeden Fall das Ziel sein, ja. Klar wollen wir jedes Spiel gewinnen, egal gegen wen es geht, aber die Spiele müssen auch erstmal einzeln gespielt werden, ne?
Mats, damit kommen wir auch schon zum Ende. Was heißt schon? Wir sind schon fast bei einer Stunde. Das war sehr schön, dass du hier warst. Ich glaube, viele der VfB-Fans werden sich freuen, dass sie inzwischen wurde ja Ngufo Anubode nachverpflichtet, den neuen Zugang ein bisschen besser kennenlernen. Wir drücken weiterhin die Daumen. Ich freue mich, dass du heute hier gewesen bist. Wir gucken genau hin am Sonntag in deiner Heimat. Reist du dann eigentlich mit der Mannschaft an oder bist du vorher schon in Hamburg?
Nee, ich reise mit der Mannschaft an.
So gehört sich das auch.
Nee.
Wir drücken die Daumen, alles Gute und schön, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Wir sehen uns.
Ciao, ciao.